Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon für Sie, Sonja Kilian. Vor mir liegt ein kleines Heft. Darin lese ich Überschriften wie: Aus Neugier betrat er eine Kirche. Dafür wurde er von Verwandten verprügelt. Oder: Vierfache christliche Mutter in Pakistan zum Tod verurteilt. Ich lese Meldungen der christlichen Hilfsorganisation Open Doors. Ihr Ziel ist es, bedrängte Christen weltweit zu ermutigen und ihnen konkret zu helfen. Außerdem machen die Mitarbeiter von Open Doors viel Öffentlichkeitsarbeit. Einer von ihnen ist Eugen Clair. Er ist mein Gast in dieser Sendung. Hallo, Herr Clair.
Hallo, Frau Kilian.
Wir haben Sie um ein Interview gebeten, weil Open Doors heute am 15. Januar 2025 den neuen Weltverfolgungsindex herausgibt. Ein sperriges Wort. Herr Clair, was verbirgt sich dahinter?
Ja, wir geben den Weltverfolgungsindex dieses Jahr nun seit 32 Jahren heraus. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Es ist eine Rangliste von 50 Ländern, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Und unser Ziel ist es, damit einmal der Öffentlichkeit zu zeigen, okay, Christen stehen weltweit enorm unter Druck, aber noch viel mehr, um gerade den Christen in all den Ländern, wo vielleicht Verfolgung nicht so extrem ist wie in Nordkorea oder in Somalia, zu zeigen, wir haben einen Auftrag, wir können für unsere Geschwister beten. Denn hinter den ganzen Zahlen, die wir vielleicht heute hören werden oder auch auf dem Weltverfolgungsindex sehen, ist es natürlich unser Herzensanliegen, dass wir verfolgter Kirche eine Stimme geben, ihnen ein Gesicht geben. Für uns sind das nicht nur blanke Zahlen. Ich darf viel in der verfolgten Kirche unterwegs sein. Und für mich haben ganz viele Länder gleich Gesichter, die sie aufrufen. Und diese Geschichten möchten wir natürlich erzählen, an ihrer Seite stehen, sie unterstützen und für sie beten. Und deswegen gibt es diesen Weltverfolgungsindex.
Und wer veröffentlicht den? Also wo findet das Gehör, was da alles drinsteht? Sind das hauptsächlich christliche Werke, wie wir jetzt als ERF, oder auch im säkularen Bereich?
Also wir sind sehr dankbar, dass wir in den letzten Jahren ganz viele Möglichkeiten bekommen, dass das in der Presse in Deutschland Gehör findet, dass das natürlich auch christliche Werke veröffentlichen. Wir versuchen das auch immer in die Politik mit einzustreuen, so dass das einfach Taten den Fakten folgen, dass wir uns auch aktiv, vielleicht von auf politischer Ebene oder auch in der Berichterstattung, an die Seite der verfolgten Kirche stellen. Wir sind aber natürlich mit dem Weltverfolgungsindex nicht nur in Deutschland jetzt publik, sondern auch weltweit. Und da versuchen wir, ob das in der EU ist oder ich weiß, dass unsere britischen Kollegen im House of Parliament damit in den nächsten Tagen eine Veranstaltung haben, um gerade auch die Abgeordneten zu informieren und ihnen vielleicht nochmal auch so einen kleinen Hinweis zu geben, ihr könntet dort auch aktiv sein.
Daher weltweit ein ganz wichtiges Werkzeug. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wie dieser Index zustande kommt. Also wer sammelt die Daten und stellt sie zusammen?
Ja, wir haben ein Team, das weltweit agiert und das ganze Jahr eigentlich nichts anderes macht, wie die Daten dafür zu sammeln. Es sind Fragebögen mit einigen Dutzend Fragen, die dann in die Länder an Experten, an Pastoren, an Mitarbeiter von uns oder auch säkulare Experten verschickt werden, um halt in diesem Berichtszeitraum eine gleichbleibende Berichterstattung oder eine Grundlage für diese Erhebung zu bekommen. Und wir versuchen dort halt durch, nicht nur auf Gewalt, was einem ja meistens als erstes in den Sinn kommt, wenn man an Christenverfolgung denkt, darzustellen, sondern es geht uns darum, dass auch Druck, gerade Druck, irgendwie sichtbar gemacht wird. Es gibt mehrere oder viele Lebensbereiche, wo ein Christ Verfolgung erleben kann. Es kann in dem Privatleben sein, kann ich in meinem privaten Leben beten oder die Bibel lesen oder im Familienleben, wo gerade Konvertiten ganz oft Schwierigkeiten haben, ihren Glauben öffentlich zu leben, wenn sie aus einem muslimischen Elternhaus zum Beispiel kommen. Ich kenne das ganz viel aus Zentralasien, dass gerade Teenager-Christen, die sich dann entscheiden, Christen zu werden, von ihren Eltern vor die Tür gesetzt werden. Dann gibt es den Lebensbereich des gesellschaftlichen Lebens. Wie reagiert dein Dorf, dein Clan, deine Nachbarn darauf? Oder auch das Leben im Staat. Wie reagiert deine Regierung darauf, wenn sie herausfinden, dass du Christ geworden bist oder Christ bist? Dann gibt es das kirchliche Leben. Ist es möglich, eine Kirche zu registrieren? Ist es möglich, irgendwo sich öffentlich zu treffen, wo ein Kreuz drauf ist und Kirche draufsteht? Und dann kommt natürlich durch diese ganzen Lebensbereiche der Aspekt der Gewalt, der leider auch im letzten Jahr enorm zugenommen hat.
Welche Entwicklungen gibt es ganz konkret? Oder sagen wir so, welche Länder stehen ganz oben?
Ja, ohne große Überraschung steht Nordkorea wie schon viele, viele Jahre zuvor auf Platz Nummer 1, gefolgt von Somalia, Jemen und Libyen. Dann kommt Sudan, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran und Afghanistan. Das wären jetzt die Top 10 in diesen, auf diesem Index. Was wir ganz stark beobachtet haben jetzt im letzten Jahr, ist, dass Gewalt und Restriktionen gegen Christen sich weltweit erneut zugenommen haben. Und diese Gewalt drängt Christen immer stärker in den Untergrund. Verantwortlich dafür sind religiös oder politisch motivierte Gruppen, aber auch autokratische Regime wie etwa in Nordkorea. Und um sich das mal so ein bisschen vorzustellen, in Nordkorea ist es fast kaum möglich, Christ zu sein. Wenn ein Nordkorea ein Christ entdeckt wird, muss er um sein Leben fürchten, mindestens aber in die Einweisung in eins der berüchtigten Straflager. Wir schätzen, dass etwa 400.000 Christen sich in Nordkorea verstecken müssen, einige 10.000 sich in Arbeitslagern befinden, wo Folter, ganz viel Gewalt an der Tagesordnung ist. Und Christen gelten dort als Staatsfeinde, anders kann man das gar nicht sagen. Und wenn Christen versuchen zu fliehen, ist es auch nicht so einfach, weil gerade jetzt die chinesische Regierung oder die Behörden dort an der Grenze, wenn sie Christen aufgreifen, sie wieder zurückschicken. Und dann wird das Resultat wieder ein Arbeitslager sein. So ist es nicht verwunderlich, dass Nordkorea an Platz 1 ist. Gefolgt von Somalia, auch schon viele Jahre auf Platz 2, wo es aus meiner Sicht, ich habe mal an der Grenze dort für einige Monate gelebt, wirklich unmöglich ist, Christ zu sein. Es ist das einzige Land zum Beispiel auf unserem Weltverfolgungsindex, wo wir keine klare Zahl benennen, wie viele Christen es in diesem Land gibt. Aber wir schreiben dort einfach nur so grob ein paar hundert. Weil Sie müssen sich das so vorstellen, wenn wir dort 250 hinschreiben würden, würde die radikal-islamistische Al-Shabaab 200 Leichen liefern. Und das ist wirklich dramatisch, dort in Somalia ein Christ zu sein, weswegen gerade Christen in Somalia eine ganz seltene Sache sind und ganz besonders unser Gebet brauchen, auch wenn wir oft nicht über sie berichten können, weil wir gerade diese Netzwerke schützen wollen. Und dann kommen noch Länder, ich möchte kurz zwei aufgreifen. Nigeria kommt in diesen Top Ten immer wieder vor. Und es ist ein Land, was auch eine traurige Historie hat, wo wir seit Jahren immer wieder einige tausend ermordete Christen vorfinden. Nigeria ist das Land, wo die meisten Christen getötet werden. Und Iran kommt dort auch in diesen Top Ten vor, wo im Moment ganz, ganz viele islamische Konvertiten zum Christentum sich entscheiden. Und sie tragen die Hauptlast der Einschränkungen. Ich durfte vor einigen Wochen noch einige von ihnen treffen. Und es ist auf der einen Seite erschreckend, mit was für einem Druck und welcher Überwachung sie leben müssen. Auf der anderen Seite gibt es in all diesen Ländern Hoffnung. Und die sieht man erst auf dem zweiten Blick, wenn man auf diesen Weltverfolgungsindex schaut. Weil wenn ein Land eine Farbe hat, also bei uns auf dem Weltverfolgungsindex nutzen wir dann das Rot für extrem hohe Verfolgung und das Orange für hohe Verfolgung, bedeutet es, dass es Christen gibt in diesem Land. Und wenn es Christen in diesem Land gibt, dann gibt es definitiv Hoffnung. Und das sehen wir in vielen Ländern, wo es auf den ersten Blick ganz viel Gewalt und Einschränkungen gibt. Aber Christen sind dort. Sie verkünden dort die Botschaft des Evangeliums. Und das ist das, was uns begeistert, was uns nicht traumatisiert als Mitarbeiter, die sich jeden Tag damit beschäftigen, weil wir wissen, dass Jesus auch durch diese kleinen Minderheiten sein Reich baut.
Wir können überall auf der Welt eine ähnliche Entwicklung beobachten, obwohl das ganz unterschiedliche Länder betrifft. Das sieht man auch jetzt wieder am Weltverfolgungsindex, am aktuellen. Woran liegt diese Entwicklung, dass die immer nur weiter, ja, ins Negative geht?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir schon gestellt habe, als ich vor etwas mehr als 12 Jahren bei Open Doors angefangen habe. Was ist eigentlich der logische Grund, dass Christen verfolgt werden? Christen, die das Beste wollen für ihr Land, die Frieden hineinbringen möchten in die Gesellschaft, die segnend und wohltuend unterwegs sind, die segnen nicht nur die Nachbarn und Freunde, was ja klar wäre, sondern sie beten für die Machthaber, egal wie drakonisch diese Machthaber auch sein mögen. Sie beten sogar für die Feinde, sie beten sogar für die Verfolger. Und so sitze ich oft in irgendwelchen kleinen Wohnzimmern am Ende der Welt, höre mir ihre Geschichten an von wirklich herzensguten Menschen, die so viel Liebe ausstrahlen, und frage mich, wieso erleben sie gerade von ihrer Nachbarschaft, von ihrem Clan, von ihrer Umgebung so viel Gewalt und so viel Verfolgung. Und am Ende, jetzt durch die Zeit, kann ich Ihnen eigentlich nur einen geistlichen, einen christlichen Grund nennen. Und zwar in Johannes 17, im hohepriesterlichen Gebet, sagt Jesus etwas, was das Ganze greifbar macht für uns als Christen. Auch wenn verschiedene Faktoren mitspielen bei der Christenverfolgung, ist das für mich die vordergründigste. Dort sagt Jesus: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Das ist das, was Jesus betet in diesem Gebet vor seinem Tod. Und Menschen, die anfangen, Jesus nachzufolgen, die werden so stark verändert in ihrem Wesen, in ihrer Identität, dass sie hier beschrieben werden wie nicht von dieser Welt. Die Bibel nennt es dann wiedergeboren werden, neu gemacht werden. Sie erhalten eine neue Herkunft, eine neue Denkweise, neue Werte, einen neuen Auftrag. Und hier lesen wir, sie werden gehasst. Warum gehasst? Hier steht drin, weil sie sein Wort oder weil wir sein Wort in uns tragen. Und Johannes, der dieses hohepriesterliche Gebet niederschreibt, er erklärt ganz am Anfang seines Evangeliums, wer das Wort ist. In Johannes 1 schreibt er, es ist eine Person, es ist Jesus. Und somit ist es sehr leicht runterzubrechen. Christen werden verfolgt, weil sie Jesus Christus in sich tragen. Es ist am Ende ein unsichtbarer Kampf der vielen unsichtbaren Mächte, die eins im Sinn haben, und zwar Menschen zu zerstören, die gar nicht klarkommen mit Menschen, die auf einmal neu gemacht werden, die Heilung, die Liebe, die Versöhnung hineintragen wollen in ihre Nachbarschaft. Und das manifestiert sich in den Ländern des Weltverfolgungsindex in extremer Verfolgung, in Gewalt und Diskriminierung. Und es wäre eigentlich ziemlich einfach, Christenverfolgung zu beenden. Man müsste den Christen einfach nur beibringen, dass sie ihren Glauben für sich behalten. Wenn Christen ihren Glauben nicht teilen, dann wird auch keiner mehr Christen verfolgen. Aber wir als Christen haben diesen Auftrag bekommen, gerade diese freimachende Message, diese gute Botschaft, dass Jesus neu machen möchte und heilen möchte, zu verbreiten. Und das ist das Dilemma, in dem viele Christen stecken.
Wenn ich jetzt mitbekomme, wie meine Mitchristen leiden, ich sag's jetzt mal mit frommem Vokabular, meine Schwestern und Brüder, wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich ihnen beistehen?
Ja, das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns ganz oft beschäftigen. Und deswegen ist auch einer unserer Kernwerte, den wir hier als Open Doors leben, unser Dienst wird von den Nöten der verfolgten Kirche bestimmt. Immer wenn ich unterwegs bin, wird es irgendwo in dem Gespräch mit verfolgten Christen an einer Stelle diese Frage geben: Was können wir euch Gutes tun? Was würde euch stärken? Was würde euch helfen, standhaft euren Glauben zu leben? Und egal, wo ich auf der Welt bin, angefangen von Laos, in irgendwelchen Dschungeln von Indonesien, bis hin über den Nahen Osten nach Lateinamerika, überall kriege ich eine Antwort. Eugen, kannst du für uns beten? Das ist eine Antwort, die wirklich durch alle Bevölkerungsgruppen, durch alle Altersgruppen immer dieselbe ist. Sie bitten uns um Gebet. Und für uns ist es oft so fremd, weil wir denken, okay, sie bräuchten eigentlich so viel mehr. Und ja, das stimmt, sie bräuchten so viel mehr. Und sie hätten bestimmt auch eine lange Liste an Nöten, die sie haben. Aber sie verstehen, dass Gebet etwas verändert, was nicht nur sichtbar ist, sondern auch unsichtbar ist. Und sie erleben, dass ihr eigenes Gebet so eine Kraft hat, dass sie sagen, wenn ich das runter reduzieren möchte, könnt ihr für uns beten. Und ehrlich, ich habe ganz oft schon den Gedanken gehabt, wenn die wüssten, wie wir in Deutschland beten, dann würden sie uns nicht danach fragen. Und ich glaube, das ist nochmal eine Herausforderung an uns in Deutschland, Gebet neu zu entdecken. Ich beschreibe das immer so, für mich ist Gebet eine strategische Besprechung mit meinem Vater. Das bedeutet, ich sage nicht nur, Gott, bitte steig du ein und da ist so viel Leid und so viel Schwierigkeiten, sondern ich sage immer, Gott, was machen wir jetzt? Ich habe das gehört, du kennst diese Not. Was machst du, aber wo möchtest du mich gebrauchen, um Teil der Antwort zu sein, um Teil der Lösung zu sein? Und ich glaube, das ist genau das Beste, was wir tun können, um unsere Geschwister dort vor Ort zu stärken.
Eugen Klär, Sie sind Mitarbeiter bei Open Doors. Wir sind direkt ins Thema Weltverfolgungsindex eingestiegen, ohne dass ich Sie persönlich weiter vorgestellt hätte. Es ist schon ein bisschen angeklungen, dass Sie auch viel unterwegs sind. Was sind so Ihre Hauptaufgaben bei Open Doors?
Also wie oft in christlichen Hilfswerken ist es so, dass mein Arbeitsfeld sehr bunt gestreut ist. Es ist echt ein Blumenstrauß von Jugendarbeit bis über Medien. Und gerade aufgrund der Medientätigkeit darf ich viel unterwegs sein. Aber man kann sich das so vorstellen, wenn man einmal im Feld, so nennen wir das bei uns, also in diesen Ländern unterwegs ist, dann hält man nicht nur Gespräche und macht Interviews, sondern es geht ganz oft auch darum, einfach nur zu dienen. Und dann ist man ruckzuck irgendwo als Sprecher für irgendwelche Jugendseminare oder Traumaseelsorge. Man betet unheimlich viel für die Menschen, weil es geht ja darum, dass wir als Geschwister uns treffen. Und das ist am Ende mein Job, mein Schwerpunkt, der verfolgten Kirche eine Stimme zu geben, von all den Begegnungen, die ich dort habe, das Ganze hierher nach Deutschland zu transferieren und ja, den Menschen eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Das ist so meine Aufgabe bei Open Doors.
Wie motivieren Sie junge Leute oder Gemeinden, da mitzubeten, sich zu engagieren für verfolgte Christen?
Natürlich ist ein Teil der Arbeit, die immer noch im Untergrund läuft, immer mit ganz viel Abenteuer und Spannung verbunden. Das heißt, gerade junge Menschen fragen mich ganz oft, wie ist es so, oft auch im Ungewissen zu leben oder in Ländern unterwegs zu sein, wo gerade Krieg tobt. Oder vielleicht auch mal die eine oder andere Bibellieferung über eine Grenze zu bringen, wo es nicht legal ist, eine Bibel zu bekommen. Das ist vielleicht so das Erste, was viele junge Menschen fasziniert an der Arbeit, die wir haben. Aber dabei muss ich sagen, das ist gar nicht so das Hauptaugenmerk, weil wir versuchen, größtenteils durch einheimische Mitarbeiter und Partner gerade diese super spannenden Sachen zu machen. Aber ich glaube, das, was sehr faszinierend ist an dem Thema verfolgte Kirche ist, Und das ist das, was auch mich fasziniert. Ich zähle mich auch mal zu jung heute. Dass verfolgte Christen für mich diejenigen sind, die am Ende das Evangelium in den letzten Winkel der Welt bringen werden. Es gibt in all diesen verrückten Ländern, ob es Nordkorea ist oder Afghanistan, Eritrea oder Somalia, es gibt dort Christen. Und sie sind auch bereit, das Evangelium weiterzutragen an Orte, wo nie ein Missionar hingehen kann, nie einer von uns hingehen kann. Und ich kann somit, indem ich sie unterstütze, auch weltweite Missionen unterstützen, dass das Evangelium die letzten Winkel der Welt erreicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr faszinierend und begeisternd ist.
Und Gemeinden können dann selbst sie einladen oder eine Veranstaltung planen oder Material bestellen oder finden die Jugendlichen sie auch auf Social Media?
Auf unserer Webseite einfach unter www.opendoors.de/Magazin unser Gebetsmagazin zu bestellen. Das ist kostenlos, kommt 12-mal im Jahr nach Hause und dort findet man Gebetsanliegen für jeden Tag. Und das Ganze ist eingebunden in ein Gebetsmagazin, wo es nochmal Geschichten dazu gibt. Und das ist für uns so die Lifeline, das ist diese Verbindungslinie, wo wir gerade Christen hier in Deutschland verbinden wollen mit den Geschichten, die verfolgte Christen beschäftigen, Herausforderungen, aber auch Siege und auch den vielen Gebetsanliegen, die wir verteilen. Und darüber hinaus kann man natürlich als Gemeinde oder als Jugendgruppe Materialpakete bei uns bestellen. Es ist einmal das Material zum weltweiten Gebetstag, was immer im November stattfindet. Wir arbeiten gerade daran an Shockwave, das ist unsere Jugendabteilung, wo es ein ganzes Materialpaket gibt für Jugendleiter oder Hauskreisleiter, wo man alles bekommt, um so eine Jugendstunde oder so eine Hauskreissession zu gestalten. Dieses Jahr ist das Thema Iran. Wir sind gerade in den letzten Zügen, man kann das jetzt bestellen. Wird super spannend sein, gerade für junge Leute. Und wir haben seit einigen Jahren Secret Kids. Das ist das Kindermaterialpaket, was uns wirklich aus den Händen gerissen wird. Wir haben im Moment, ich glaube, über 35.000 Kinder, die das bestellt haben, die auch einen Weltverfolgungsindex bekommen, auf kindliche Art und Weise und können dann mit so einer Aktion in die Länder reisen, für die Länder beten, dort einen Sticker aufkleben. Das alles findet man auf unserer Homepage. Also wir versuchen wirklich für jeden etwas zu haben, das Menschen ganz praktisch für die verfolgte Kirche beten können und es sich jeden Tag in Erinnerung rufen.
Wer sich über verfolgte Christen informiert, kann also gleich auf zweifache Weise etwas lernen. Zum einen von den Christen selbst, die uns Vorbilder sind, in dem, wie sie ihren Glauben leben, so radikal, kompromisslos, mutig. Und dann können wir natürlich auch ganz viel über die Länder erfahren und was da so passiert. Ich war ganz überrascht, als ich vor einiger Zeit etwas über Kolumbien gelesen habe. Das war mir auch neu, dass in Südamerika Christenverfolgung ein Problem ist. Sie, Herr Claire, waren selbst in Kolumbien. Beschreiben Sie doch mal, was das für ein Land ist. Dann tauchen wir mal etwas tiefer da ein.
Ja, einer der Trends, den wir leider beobachten müssen über die letzten Jahre, ist Lateinamerika. Vor einigen Jahren standen nur Kolumbien und Mexiko drauf. Mittlerweile sind Kuba und Nicaragua in den letzten Jahren dazugekommen. Und Venezuela und Honduras stehen eigentlich in den Startlöchern, um in den nächsten Jahren in den Index aufgenommen zu werden. Und wir sehen dort wirklich eine Dramatisierung der Christenverfolgung. Und die eigentlich in all den Ländern ähnlich ist. Und wenn man jetzt nach Kolumbien fährt, ich war dort jetzt mehrere Jahre in Folge und liebe es eigentlich immer wieder dorthin zu kommen. Was überraschend ist, auch für die anderen Länder in Lateinamerika, dass wir dort einen Anteil haben von 94% Christen in einem Land. Wo ganz viele Menschen mich fragen, genauso verwundert sind wie Sie, Frau Kilian, und sagen, wie kann das sein, wenn so viele Menschen dort Christen sind? Wie werden dort Christen verfolgt? Es ist ein sehr schönes Land, wunderschöne Landschaften, Es ist der einzige Ort auf der Welt, wo es die Strände der Karibik gibt und im Hintergrund die Berge mit über 5.500 Meter Höhe, so die Alpen mit schneebedeckten Gipfeln, ganz viel Geschichte, ein bunter Mix an ethnischen Gruppen. Wir haben dort über 100 indigene Gruppen, was in dieser Dichte wirklich nur noch in ein paar wenigen Ländern gibt. Aber es ist auch eine Geschichte der Gewalt seit über 50 Jahren, ein bewaffneter Konflikt. Und obwohl es immer wieder Friedensverhandlungen gibt, gibt es immer noch ganz viele territoriale Kämpfe und Gewalt ist immer präsent. Und laut Statista ist Kolumbien der weltweit größte Lieferant von Kokain. Das ist, glaube ich, den meisten bekannt durch Serien von Netflix oder von anderen kriminellen Serien, die es dazu gibt. Und es ist sehr spannend, dann gerade in diesem Kontext mit den vielen Eindrücken, viele bunte Farben, dann Christen zu treffen.
Kolumbien, ein gefährliches Land, das kann man sich vorstellen. Aber inwiefern betrifft das speziell die Christen?
Ja, da musste ich mich auch erstmal einarbeiten. Deswegen war es ganz gut, dass ich glaube, vor 5 Jahren das erste Mal dorthin gefahren bin, um Pastoren und Christen dort zu treffen. Das der Hauptgrund oder der Grund, den man in all den Ländern in Lateinamerika findet, ist einmal das organisierte Verbrechen. Das liegt auf der Hand. Es ist ein Kampf zwischen vielen verschiedenen Gruppen. In Kolumbien sind es Guerillagruppen, Paramilitärs, Drogenkartelle, die alle um die Vorherrschaft kämpfen. Und genau dazwischen leben Christen. Und gerade Christen, haben wir ja schon in diesem Gespräch gehabt, setzen sich für Frieden ein. Sie möchten nicht an diesen kriminellen Machenschaften teilnehmen, weswegen sie dann ganz oft in den Fokus dieser kriminellen Gruppen geraten, wo dann Pastoren eingeschüchtert werden, oft auch geschlagen werden, misshandelt werden oder auch umgebracht werden. Christliche Gemeinschaften in diesen Zonas Rojas, also in diesen roten Zonen, wo diese Banden dort agieren, werden gezwungen, Kokain anzubauen, wogegen sich natürlich auch diese christlichen Gemeinschaften wehren, aber oft gar nicht eine andere Möglichkeit bekommen, wie nur dadurch ihr Geld zu verdienen. Und wenn sie nicht Teil von diesen Machenschaften sind, werden sie vertrieben, werden enteignet und haben keine Möglichkeiten, weiter zu existieren. Und ein ganz großes Problem ist die Rekrutierung von Teenagern, also von wirklich Jugendlichen im Alter von 13, 14 Jahren. Da schätzt die Regierung, dass allein durch die FARC und die ELN und auch die Drogenkartelle in den letzten 4 Jahren über 14.000 Jugendliche und Teenager rekrutiert wurden. Und gerade christliche Teenager sind sehr beliebt. Also einmal ist es eine Möglichkeit, dass man gegen die Eltern vorgeht, gegen den Pastor vorgeht, dass man seine Kinder rekrutiert, um etwas gegen ihn in der Hand zu haben. Aber auch, weil christliche Jungs meist nicht drogenabhängig sind oder alkoholabhängig sind und dadurch sehr formbare Soldaten abgeben. Und das wirklich Harte auch bei christlichen Mädels ist, dass sie oft Jungfrauen sind und dann deswegen begehrte Beute von diesen Kartellen sind, was ein ganz großes Problem ist. Aber ich habe hier schon erzählt, dass es auch ganz viele indigene Gruppen dort gibt. Und so ist in diesen indigenen Gruppen auch die Verfolgung durch den Stamm oder durch den Clan ein ganz großes Problem. Wir haben diese über 100 indigene Gruppen. Einige von denen zum Teil erste Generation Christen sind. Das heißt, sie haben noch nie vorher oder ihre Vorfahren haben noch nie etwas vom Evangelium oder von Jesus gehört. Ich war in einigen dieser kleinen Minderheiten unterwegs. Einmal in einem Stamm der Arawako. Sie haben nur 4 Bücher der Bibel, gerade in ihrer Sprache, leben ganz tief im Herzen der Sierra Nevada. Das ist ein großes Bergmassiv, was so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Und wo sie dann große Schwierigkeiten bekommen, wenn sie sich von ihrem animistischen Glauben abwenden und dann anfangen, ja, dem christlichen Glauben zu folgen, erleben sie von Inhaftierung über Missbrauch, Drohung, Schikane, Enteignung bis hin zu selten, aber leider kommt es auch vor, bis hin zum Mord, ganz viele Schwierigkeiten. Und das ist ein großes Problem, gerade in Kolumbien, aber auch in den anderen Ländern. Und dann kommt etwas dazu, was gerade auch in Lateinamerika immer mehr zunimmt. Und zwar ist es der Säkularismus durch sozialistische Strömungen. Es entsteht dort eine wachsende Intoleranz gegenüber biblisch begründeten Standpunkten im öffentlichen Raum. Ob das jetzt Lebensschutzthemen sind, Themen zu Familie und Ehe und Religionsfreiheit. Und da wird mittlerweile nicht nur gegen gehetzt, sondern mittlerweile sogar dann auch mit Angriffen gegen Kirchen, gegen Menschen reagiert. Und das ist die Dynamik, die wir in Kolumbien, aber auch in den anderen Ländern mehr und mehr feststellen müssen.
Haben Sie eine Beispielgeschichte von dem, was Christen in Kolumbien erleben?
Ich habe viele Geschichten zu Christen in Kolumbien. Vielleicht machen wir zwei draus. Ich versuche mich kurz zu halten. Einmal ist es, ich nenne ihn mal Pastor Daniel, ich kann seinen echten Namen nicht verwenden. Er lebt im Süden Kolumbiens an der Pazifikküste und er ist ein Gemeindegründer. Das heißt, er zieht von Ort zu Ort, um dort das Evangelium zu verbreiten. Und ich besuche ihn. Wir wollen dort in eine Region, die ja ein bisschen schwierig ist, die kontrolliert wird von einer bewaffneten Gruppe. Und er sagt, bevor wir dorthin fahren, muss ich bei der Kommandante, seine Frau, Erlaubnis fragen. Und dann sind wir dorthin gefahren und das ist wirklich, wie man sich das in einem Film vorstellt. Dort sitzen die bis an den Hals tätowierten riesigen Jungs mit ihren großen Hunden und dann kommt diese Frau, diese Kommandante raus und ich höre nur, wie sie ihren Willkommen heißt mit den Worten El Rey. El Rey bedeutet übersetzt mein König. Und sie reden miteinander, ich kann nicht so viel Spanisch, aber ich verstehe so ein bisschen. Und als er wieder im Auto sitzt, frage ich ihn verdutzt, wie kommt's, wie ist es, dass dich die Chefin dieser Gruppe hier mein König nennt? Und er erzählt mir, dass er als Missionar in diese Stadt kam, wurde stark bedroht, man hat ihm eine Handgranate ins Wohnhaus geworfen, man hat ihm alle möglichen Drohungen zugesprochen. Und er sagt, wir haben teilweise wirklich mit den Kindern zusammen auf den Knien gestanden. Und ich habe meine Kinder gefragt, die teilweise im Teenageralter waren, wollen wir hier bleiben, auch wenn es bedeutet, dass wir vielleicht morgen umgebracht werden. Und wie die Kinder auch schon in seiner Familie im Zuge gewunken haben oder zugenickt haben, ja, wir möchten hier bleiben, auch wenn es das bedeutet, dass wir einen hohen Preis zahlen müssen. Und er sagt, eines Tages ist der vorbeigegangen an diesem Haus, der Kommandante, und sie kommt rausgelaufen mit einem riesigen Messer und möchte ihn erstechen. Und er sagt, ich konnte gar nicht groß reagieren, ich habe sie einfach umarmt und sie ganz festgehalten, dass sie ihn nicht zustechen konnte. Und während ich sie so fest umklammert hielt, habe ich angefangen, für sie zu beten. Und während er betet, sagt er, sind dort Dämonen aus dieser Frau ausgefahren. Und er sagt, nach einer Zeit merke ich, wie sie einfach in meinen Händen erschlafft, wie sie einfach ruhig wird. Und er sagt, ich habe sie losgelassen, wir haben danach miteinander geredet und seitdem nennt sie mich El Rey, mein König. Dieser Pastor Daniel ist immer noch heute unterwegs, gerade in diesen Gebieten. Ich bin mit ihm 2 Stunden den Fluss aufwärts gefahren zu einigen kleinen Gemeinden, wo wir rechts und links Drogenlabore, Coca-Plantagen hatten, also mitten im Herzen der Kartelle, wo er jeden Tag unterwegs ist, um dort Christen zu stärken, ihnen das zu bringen, was sie brauchen, also sie zu schulen, sie zu ermutigen, ihnen auch die Ermutigung weiterzubringen, die wir hier in Deutschland generieren, um sie dorthin zu schicken. Also das ist das Beispiel von einem von vielen, vielen weltweit Pastoren und Evangelisten, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um Freiheit und Liebe in die hoffnungslosesten Orte der Welt zu bringen. Und da ist es mein persönliches Anliegen, bitte, bitte an alle Zuhörer, lasst uns für Pastor Daniel beten, stellvertretend für viele, die genau den gleichen Dienst machen wie er.
Das stelle ich mir auch sehr beeindruckend vor, so eine Person zu treffen.
Es ist für mich oft, ich werde oft gefragt, Eugen, was ist das Geheimnis der verfolgten Kirche? Menschen, die so radikal ihren Glauben leben. Und was wir uns oft nicht vorstellen können, ist, wie einfach sie sind, welch einfaches Evangelium sie verbreiten. Sie sind nicht die großen Theologen. Das, was wir von ihnen lernen können, ist Gehorsam. Sie hinterfragen nicht viel, sie machen das, was das Wort ihnen sagt, was Jesus ihnen sagt. Und ich glaube, darin liegt ganz oft auch für uns vielleicht dieses verschollene Geheimnis, dass wir das tun, worum Jesus uns bittet, und nicht ganz viele Rückfragen stellen nach Plan B und Work-Life-Balance und was es sonst noch an modernen Ideen gibt von einem Leben, sondern einfach Jesus fragen, was liegt auf deinem Herzen?
Mhm.
Haben wir noch Zeit für eine Geschichte?
Ja, doch, eine dann, haben wir
dann,
noch.
Dann machen wir das. Auf meiner letzten Reise, und diese Geschichte möchte ich unbedingt einfügen, weil mir gerade diese indigenen Gemeinschaften so sehr ans Herz gewachsen sind. Wir sind dort zu der Gemeinschaft der Arawako, das ist ein Stamm in der Sierra Nevada, gereist. Sie wurden erst vor 60 Jahren mit dem Evangelium erreicht, leben sehr abgeschieden. Wir mussten 2 Tage dorthin reisen, erstmal mit dem Geländewagen über unwegsamste Straßen. Und irgendwann mal war das zu Ende und dann sind wir dort viele Stunden, ich glaube 9 Stunden, in dieses Gebirge geritten auf Maultieren, um dann dort bei ihnen zu sein. Sie haben uns berichtet, dass sie noch nie Besuch von außerhalb hatten. Und man kann sich das vorstellen wie eine Gemeinde in der Apostelgeschichte, die wirklich noch irgendwie schauen muss, was ist Kultur, was ist Okkult, was müssen wir sein lassen, weil wir jetzt Christen geworden sind. Ganz, ganz spannend. Sie leben in einem Reservat, das von den Arawako autark verwaltet wird. Das bedeutet, und das ist auch Teil des Problems, dass die Rechtsprechung dort durch die Mamos, das sind die Schamanen dort, geschieht und nicht durch die kolumbianischen Behörden. Das heißt, es ist wie so ein autarker Bereich in diesem Land. Und der David, ein Christ, der eigentlich Mamo werden sollte in seiner Familie, also Schamane werden sollte, berichtet mir ganz viel über diese Mamos. Und das hat mich einmal fasziniert, aber auch fassungslos gemacht. Und zwar sagt er, dass einige dieser Schamanen sehen und fühlen können, ob du ein Christ bist. Er sagt, sie sehen den Heiligen Geist in den Christen. Und er sagt, darüber hinaus, bevor du in ein Dorf kommst, spüren sie oder sehen sie schon, dass Christen unterwegs sind in ihr Dorf und mobilisieren schon das ganze Dorf gegen dich. Was es unheimlich schwer macht, gerade für die einheimischen Evangelisten, die dort unterwegs sind, von Dorf zu ziehen. Er sagt, oft müssen wir das nachts machen. Und das ist wirklich unfassbar, wie viele Stunden, teilweise 10, 12 Stunden, wie sie laufen, dann nachts irgendwo das Evangelium verbreiten und dann wieder weiterlaufen zu dem nächsten Ort. Und wir sind dort bei dieser kleinen Gemeinschaft. Und für Christen oder für die wenigen Konvertierten ist das so, wenn sie konvertieren, erleiden sie den meisten Druck. Und ob das dann Gewalt, Folter, Enteignung ist, aber auch ganz viel sexuellen Missbrauch bei jungen Mädchen. Ich würde mal sagen, und das ist das, was meine Mitarbeiter uns dort bestätigt haben, dass es dort fast gar keine Mädels im Teenageralter gibt, die nicht sexuellen Missbrauch erlebt haben. Und wir haben dort mit einigen gesprochen, die tiefe Wunden haben. Das hat mich tief bewegt, der ich selbst 3 Mädchen zu Hause habe, 3 Töchter habe. Und während wir dort sind, wir hatten dort einige Tage, wo wir Schulungen gehalten haben, kommt am letzten Tag eine Frau aus dem Dschungel, wirklich wie in einem Film, mit 4 Orangen und ihrer Tochter raus. Sie gibt mir ihre 4 Orangen, ich kann aber erstmal nicht mit ihr kommunizieren, weil sie gar kein Spanisch spricht, sondern nur Ica, also ihre eigene Sprache. Und dann erzählt sie uns, wie sie 5 Stunden durch den Dschungel geflohen sind von den Mammos, um bei diesem Gottesdienst dabei zu sein. Und mich hat es fasziniert, dass sie 5 Stunden weit weg gehört hat, dass es bei uns Gottesdienste gab. Und sie kommt aus der Stadt Sarangwa, das ist die geistliche Hauptstadt, nach dem Dämon benannt, den sie als Oberdämon anbeten. Sarangwa ist der fürste Dämon der Sierra Nevada. Und sie erzählt mir dann über 2 Übersetzer, dass sie 2 Jahre im Glauben ist und heute das 10. Mal ist, wo sie beim Gottesdienst teilnehmen kann. Und dann haben wir einen 3 Stunden Gottesdienst. Und während ich dort predige, merke ich, oh nein, sie versteht ja gar kein Spanisch, wie jetzt meine Übersetzung dort ist. Und danach, nach diesem Gottesdienst, gibt es eine 15-minütige Zusammenfassung von dem 3 Stunden Gottesdienst in ihrer Sprache. Und sie kommt danach mit einem Riesenstrahlen auf mich zu und sagt, boah, ich habe heute so viel gelernt und ich nehme das mit und kann das dann den 2 Familien mitgeben. Das sind die einzigen Familien, die in dieser Stadt leben, um ihnen das zu erzählen. Wir werden noch lange davon zehren. Und ich frage mich, was ist das für eine Sehnsucht, dass diese 2 Frauen oder die Frau mit ihrer Tochter 5 Stunden durch den Dschungel läuft, um 15 Minuten Message zu empfangen. Und sie sagt mir am Ende, in Sarangwa ist es unmöglich, ohne Gebet und Fasten zu überleben. Sie sind dort Kaffeebauern, sie müssen dort sehr hart körperlich arbeiten, aber sie sagt, wir schaffen es ohne Fasten nicht, unseren Glauben zu bewahren. Und dann sagt sie, kannst du oder könnt ihr für uns in Sarangwa beten, dass wir standhaft sind und wir das Evangelium in unserer dunklen Stadt weitergeben können, damit eines Tages Sarangwa, das ist die geistliche Hauptstadt der Mammos, der Schamanen, eine christliche Stadt wird. Und das sind vielleicht so 2 Geschichten, die uns mitnehmen in das, wie unsere Geschwister, ob es in den Zonas Rojas ist, in den Gebieten der organisierten Kriminalität oder auch in den indigenen Gebieten leben, oft einen hohen Preis zahlen müssen, aber richtig feurig sind, um das Evangelium zu verbreiten.
Vielen Dank, Eugen Claire, dass Sie uns da so mit hineingenommen haben, nach Kolumbien, aber auch in viele andere Länder, die ganz oben stehen auf dem Weltverfolgungsindex, wo Christen ein sehr schweres Leben haben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre wertvolle Arbeit bei Open Doors im Dienst der bedrängten Christen weltweit. Das Hilfswerk Open Doors ermutigt Betroffene auf vielfältige Weise, hilft ganz praktisch und macht die Öffentlichkeit aufmerksam. Unter anderem mit Hilfe einer Statistik, die jährlich herausgegeben wird. Das ist der Weltverfolgungsindex. Über den habe ich mich mit Eugen Claire unterhalten. Die neuesten Daten finden Sie ab sofort im Internet bei Open Doors oder auf erfplus.de in unserer Audiothek bei Das Gespräch. Da haben wir einen entsprechenden Link. Ich bin Sonja Kilian und sage Danke für Ihr Interesse. Und wenn Sie mitbeten für verfolgte Christen, damit Open Doors in Zukunft noch mehr positive Nachrichten und ermutigende Rückmeldungen von Betroffenen veröffentlichen kann.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.